The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 29. April. Nach einem sozialdemokratischen Intermezzo wird das Bundeskanzleramt nun wieder von der CDU geführt. Auf Angela Merkel folgt Friedrich Merz. So gegensätzlich die Altkanzlerin und der Neukanzler sind, knüpft Merz doch am Amtsverständnis seiner Vorgängerin an. Die Außenpolitik ist Chefsache. Merkel galt als Anführerin der freien Welt. Eine Zuschreibung, die im Kontext mit der ersten Präsidentschaft Donald Trumps entstanden ist. Die Kanzlerin als Galionsfigur des alten Europas im Kontrast zu dem neuen, erratischen Amerika. Jetzt sitzt Trump erneut im Weißen Haus und binnen 100 Tagen hat er entwertet, was gemeinhin die westliche Wertegemeinschaft genannt wird. Europa im Zangengriff eines imperialistischen Russlands und eines antiglobalen Amerikas. Was das für seine Kanzlerschaft bedeutet, das hat Friedrich Merz gestern auf dem kleinen Parteitag der CDU so formuliert.
Und deswegen wird es jetzt sehr darauf ankommen, dass wir die Prioritäten richtig sehen und dass wir sie auch in der deutschen Politik richtig ordnen. Die äußere Sicherheit unseres Landes, die Gewährleistung von Freiheit und Frieden, ist die Grundvoraussetzung für alles.
Die Zeitenwende, die Olaf Scholz konstatierte, die sich dann aber in der Bereitstellung von 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr erschöpfte, ist für Merz der Kern seiner Kanzlerschaft. So vage die künftige Koalition bei innenpolitischen Themen wie Rente, Gesundheit und Pflege ist, so klar ist Merz in den außenpolitischen Fragen. Den Krieg in der Ukraine nennt er die größte Herausforderung.
Dieser Krieg richtet sich gegen die gesamte politische Ordnung des europäischen Kontinents.
Und er definiert die Rolle Deutschlands.
Wir sind nicht Kriegspartei und wir wollen es auch nicht werden. Aber wir sind auch nicht unbeteiligte Dritte oder gar Vermittler zwischen den Fronten. Es darf kein Zweifel aufkommen, wo wir stehen. Nämlich ohne Wenn und Aber an der Seite dieses angegriffenen Landes.
Merz setzt einen neuen Ton in der deutschen Außenpolitik. Galt unter Scholz für die Ukraine-Hilfen der Wenn-Dann-Modus. Wenn die USA bestimmte Waffen liefern, dann wird Deutschland es auch tun, wie etwa bei den Leopard-Panzern. So gilt für Merz das Ohne-Wenn-und-Aber-Prinzip. Weil im Weißen Haus nun ein Präsident sitzt, der nicht mehr eindeutig an der Seite des angegriffenen Landes steht. Auch wenn Merz explizit sagt, die Hilfen für die Ukraine seien eine gemeinsame Anstrengung der Europäer und Amerikaner, macht er zugleich deutlich, wo die Gemeinsamkeiten enden.
Damit verträgt sich kein Diktatfrieden oder eine Unterwerfung unter die militärisch geschaffenen Fakten. Schon gar nicht gegen den Willen, gegen den erklärten Willen der Ukraine selbst.
Das ist eine Absage an den Friedensplan, den Washington in der vergangenen Woche vorgelegt hat. Und in einer Ohne-Wenn-und-Aber-Ukraine-Politik auch konsequent. Was aber folgt konkret aus dieser Politik? Ist sie mit den europäischen Partnern, mit Frankreich und Großbritannien abgestimmt? Was bedeutet Ohne-Wenn-und-Aber für deutsche Waffenlieferungen, wie etwa den Taurus? Und wie sehen Sicherheitsgarantien Ohne-Wenn-und-Aber aus? Die erste Präsidentschaft Trumps hat die deutsche Bundeskanzlerin zur Anführerin der freien Welt gemacht. Trumps zweite Amtszeit erfordert eine Vision, wie sich die freie Welt behaupten kann. Und ein Europa, das daraus ein Projekt macht. Womöglich angeführt von Friedrich Merz. Seine gestrige Rede lässt zumindest darauf schließen. Noch aber ist es nur eine Projektion. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der ehemalige hessische CDU-Ministerpräsident Roland Koch liefert einen Realitätscheck zur künftigen Regierung.
Das ist eine schwierige Regierung, weil es bei Parteien zusammenführt, die nicht natürliche Partner sind.
Anne Schwedt analysiert eine Milliardeninvestition, die an der Wall Street für Gesprächsstoff sorgt. Außerdem hören wir vom zähesten Zwergdackel Australiens und wir schauen auf einen Mann, der die Welt das Gruseln lehrte. Die Union hat dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Die Mitglieder der SPD können noch bis morgen Abend darüber abstimmen. Wird diese Koalition die Ampel 2.0, also von Streitigkeiten und Dramen geprägt, unschlüssig und dysfunktional? Oder schafft ein Kanzler Friedrich Merz mit Schwarz-Rot die Politikwende, die er versprochen hat? Was ist von einer schwarz-roten Regierung zu erwarten und was eben nicht? Darüber spreche ich mit Roland Koch. Er ist ehemaliger CDU-Ministerpräsident von Hessen. Zudem war er CEO des Industriedienstleisters Bilfinger und heute ist er Professor of Management Practice an der Frankfurt School of Finance und Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung. Im Interview spricht Koch Klartext über die künftige Koalition. Was er zu sagen hat, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Koch.
Guten Morgen.
Herr Koch, Sie gelten ja als enger Vertrauter von Friedrich Merz. Wann haben Sie denn zuletzt mit ihm gesprochen?
Also zu den normalen, vernünftigen Verhaltensweisen von Freunden untereinander, die keine offiziellen Beziehungen haben, sondern die sich halt gut kennen, gehört, dass sie darüber keine Pressekonferenzen geben. Wir reden hinreichend oft miteinander, aber das ist in der letzten Zeit auch deutlich weniger geworden, denn jetzt muss ich um die Regierung kümmern.
Also lassen Sie uns über die künftige Koalition sprechen. Sie haben vor kurzem in einer Rede bei der CDU Hofheim erklärt, die künftige Koalition müsse eine gemeinsame Erzählung finden. Die Aufgabe dieser Koalition sei es, und jetzt zitiere ich Sie, die Geschichte so zu erzählen, dass sie als hinreichend verständlich und hinreichend ehrlich bei den Menschen ankommt. Jetzt nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen, was ist denn der Inhalt der Geschichte dieser Koalition? Wie würden Sie ihn beschreiben?
Ich glaube zunächst, dass wichtig ist, und das entnimmt man durchaus den Texten, auch die, die nicht mit allem zufrieden sind, entnehmen das, das ist eine schwierige Regierung, weil es bei Parteien zusammenführt, die nicht natürliche Partner sind, wie das wäre, wenn SPD und Grüne alleine regieren, CDU und FDP möglicherweise alleine regieren, also die Menschen, in unserem Land lange gewohnt waren. Sondern es ist eine Regierung, die auch aus der Situation heraus geboren ist, dass die demokratische Mitte nur durch eine Zusammenarbeit dieser beiden Parteien mit sehr unterschiedlichen programmatischen Verständnissen zusammen eine demokratische Mehrheit der Mitte in Deutschland bilden können. Das heißt, das ist kein Projekt, wie das in den letzten Jahrzehnten gelegentlich genannt worden ist, wenn eine neue Regierung kommt. Das ist eine Arbeitskoalition. Und diese Arbeitskoalition muss dafür sorgen, dass Bürger wieder zufriedener sind mit dem, was der Staat tut, was er ihnen für die Steuergelder liefert. Zur Erzählung einer Koalition wird allerdings auch gehören, diese Koalition hat die Verpflichtung, Deutschland in Europa zu positionieren, Europa zusammenzuhalten. Dafür sind die Parteien auch große Wege gegangen, die CDU etwa große Opfer bei dem Thema Verschuldung im Vergleich zu ihrem Programm, um diese Erzählung möglich zu machen. Also wir reden über sehr große Themen, wo ist Freiheit und Sicherheit in Europa sicher? Und wir reden darüber, handwerklich dafür zu sorgen, dass eine Regierung endlich wieder so arbeitet, dass die Leute sagen, das haben sie aber auch ganz ordentlich gemacht. Darauf mussten sie jetzt so lange verzichten und ich bin ganz optimistisch, dass das gehen kann.
Mir ist aufgefallen, dass in der Erzählung von Schwarz-Rot ein Wort fehlt und das ist das Wort Zumutung. Also die sozialen Sicherungssysteme von Rente bis Gesundheit sind in ihrer jetzigen Konzeption dauerhaft nicht mehr funktionsfähig. Verteidigungspolitisch muss sich das Land neu aufstellen, ja fast neu erfinden. Und von diesem Handlungsdruck ist im Koalitionsvertrag weniger zu spüren. Also stattdessen gibt es ja die Mütterrente, die Senkung der Gastrosteuer, die Erhöhung der Pendlerpauschale. Ist das, um Ihre Worte jetzt zu benutzen, hinreichend ehrlich?
Ich glaube, hinreichend ehrlich ist, dass diese Konfliktlinien beschrieben sind. Also wenn wir mal jetzt konkret in die Frage der Altersversorgung gehen, eine sicherlich der drängendsten Probleme, dann ist ganz offensichtlich, dass für die Sozialdemokraten eine Teilnahme an einer Regierung, die dort auch nur die Zumutungen, die in der Union erwogen worden sind, vornimmt, nicht ermöglichen werden. Das heißt, hier ist einer dieser ganz klassischen Punkte, an denen es um einen sehr schwerwiegenden inhaltlichen Konflikt geht. Die Sozialdemokraten sagen, die Haltelinie, wie das so schön heißt, mit diesen berühmten 48% des Eckrentners, die ist sozusagen sakrosant. Darunter ist es nicht zumutbar. Und jetzt sind zwei Dinge passiert. Das eine, die Sozialdemokraten sehen das bis zum Jahr 2045 in ihrer Programmatik vor, der Koalitionsvertrag bis zum Jahr 2031. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied, weil der bedeutet, dass in dieser Legislaturperiode mit den vereinbarten Schritten Diskussionen beginnen werden, welche gesetzgeberischen Möglichkeiten und Lösungen dafür gefunden werden. Gleichzeitig ist im Prinzip für die jüngere Generation der Nachhaltigkeitsfaktor sozusagen erhalten geblieben, weil diese Zwischenzeit bis 2031 über Steuergelder finanziert wird, was ich überhaupt nicht gut finde, aber besser finde, als dass es in die Sozialbeiträge geht. Und zum Dritten sind mit den zaghaften Schritten ab dem 6. Lebensjahr eigene Vermögenskonten einzurichten, die ersten, ja, Trippelschritte, die ich mir größer vorstellen könnte, aber in die richtige Richtung gegangen worden. Insofern ist das ein sehr gutes Beispiel, aus meiner Sicht des ehrlichen Berichts darüber, was diese Koalition leisten kann. Wer mehr will, wer schnellere Reformen will, muss Parteien so wählen, dass sie das durchsetzen können. Im Augenblick ist das das Maximum in der demokratischen Mitte, das zu vereinbaren ist. Der Vorsitzende der Ludwig-Erhard-Stiftung findet das eindeutig zu wenig. Aber als Staatsbürger muss ich sagen, mir sind die kleinen Schritte lieber als gar keine Schritte. Und ich weiß, dass ich mir mehr wünschen, aber unter diesen Regierungsbedingungen nicht bekommen kann.
Wenn aber das Dilemma ja ist, dass die demokratische Mitte immer mehr an Vertrauen verliert und sich SPD und Union ja auch einig sind, wenn diese Regierung jetzt nicht liefert, dann werden wir bei der kommenden Bundestagswahl wahrscheinlich eine AfD haben, die das Potenzial hat, stärkste Kraft zu werden. Und demgegenüber stehen jetzt aber nur kleine Trippelschritte, weil mehr in dieser demokratischen Mitte, in dieser Koalition nicht möglich ist. Wie soll dieses Dilemma aufgelöst werden?
Naja, indem man mit Verlaub auch nicht nur auf einzelne Felder schaut. Das ist ja nicht für den ganzen Koalitionsvertrag richtig. Und ich glaube schon, dass man akzeptieren muss, dass in der Bevölkerung die Frage der Migration eine große Bedeutung hat und die Sozialdemokraten für sich in ihren Reihen extrem schmerzliche Schritte gegangen sind, um dem zuzustimmen, was Friedrich Merz und die CDU/CSU ihnen an dieser Stelle abverlangt haben.
Weil die SPD ja auch eindeutig viele Wähler an die AfD verloren hat. Also das ist ja nur eine ein Erkenntnisgewinn, der da bei den Sozialdemokraten stattgefunden hat.
Das würde ich sagen. Trotzdem sieht man an der Diskussion auch in dieser Partei, dass das ihnen nicht leicht gefallen ist. Und es ist aber wichtig, wenn es wirklich gelingt, was ich hoffe, dass es geht, mit diesen Maßnahmen, die Blockaden abzuräumen, die bisher eine effizientere Migrationssteuerung verhindert haben, dann werden sehr viele Bürger, die sich über das Scheitern dieser Bemühungen bisher erregt haben, auch Anerkennung dafür zeigen. Wenn wir in der Frage von Bürokratie mit einem anderen Ansatz an die Lösung der Probleme gehen, wie der neue Digitalminister und die gesamte Aufstellung das tun werden, dann werden Bürger zufriedener sein darüber, dass sie sehen, dass Deutschland aufholt. Und wenn wir sehen, dass wir jetzt eine Vereinbarung getroffen haben, A, keine Steuererhöhung und B, dennoch die 3x30% degressive Abschreibung, das ist so ein ordentliches Signal, ein ganz klassisch gutes, angebotsorientiertes Signal und danach eine vorsichtige, aber stückweise in die richtige Richtung gehende Absenkung der Unternehmenssteuern, die in Deutschland zu hoch sind, dann sind das Schritte, in der man jetzt wirklich nicht sagen kann, es sind Trippelschritte. Und Gläser sind immer halb voll oder halb leer. Ich meine, es gibt eine ganze Menge sehr konkreter Schritte, mit denen man dort auch zufrieden sein kann. Und es gibt, wenn man objektiv darauf schaut, aus meiner Sicht jedenfalls eine ganze Zahl von Dingen mehr, die ich mir wünschen würde, die ich glauben würde, dass sie Deutschland helfen. Aber die, wenn sie denn überhaupt durchsetzbar wären, mit politischen Konstellationen durchgesetzt werden müssten, die ich mir überhaupt nicht wünsche. Und deshalb ist das am Ende ein faires und ehrliches Papier, das, was in der demokratischen Mitte machbar ist, zu tun. Und man muss halt allen AfD-Wählern, jedenfalls die, die sozusagen so denken würden, wie sie glauben, dass auch CDU-Leute denken, am Ende sagen, wer AfD wählt, nimmt eben an der Willensbildung von Regierungen in Deutschland nicht teil, weil radikale Parteien so lange keinen Zutritt haben werden, solange demokratische Parteien sich dagegen verteidigen können und ihre Mehrheit nutzen können, auch wenn die dann mit sichtbar schweren Kompromissen verbunden ist. Das ist dann die Entscheidung des Wählers, sozusagen 25% der Wählerstimmen aus diesem demokratischen Konzert ein Stück herausgenommen zu haben. Daran muss gearbeitet werden, das muss man verändern. Aber es nur zu lamentieren reicht nicht, sondern man muss Schritt für Schritt das Mögliche tun. Und das ist eine Arbeitskoalition. Und diese Arbeitskoalition muss Merz und Herr Klingbeil und andere jetzt führen.
Sie haben das Thema AfD angesprochen. Die AfD ist bei der Bundestagswahl zweitstärkste Kraft geworden und legt jetzt gerade in den Umfragen weiter zu. Und Ihr Parteikollege Jens Spahn hat eine Debatte darüber entfacht, wie man im Bundestag mit der AfD umgehen sollte. Und seine Empfehlung, wie mit jeder anderen Oppositionspartei auch. Als heißt, auch AfD-Abgeordnete in Ausschussvorsitze zu wählen zum Beispiel. Kritiker wiederum sagen, das trage zu einer Normalisierung der AfD bei und die AfD sei eben keine normale Partei, weil sie eben in Teilen als gesichert rechtsextrem gilt. Wie sehen Sie den Vorschlag von Jens Spahn?
Also ich glaube, dass man darüber jetzt deshalb nicht so lange diskutieren muss, weil auch im Deutschen Bundestag sicherlich CDU und SPD gemeinsam abstimmen werden und es deshalb keine großen Veränderungen geben wird. Aber wir werden in den nächsten Jahren immer wieder Diskussionen wie die von Jens Spahn bekommen, solange diese Partei so groß ist. Und die Tatsache, dass sie so groß ist, hängt nicht an der Frage, ob sie einen Ausschussvorsitz haben, sondern die hängt an der Frage, ob wir Politik in Deutschland wieder sehen werden, in denen eine Zufriedenheit unter den Bürgern entsteht, die so groß ist, dass nicht am Ende 20% aller eine Partei wählen, von denen ja alle beteiligten Beobachter wissen, dass sie an der demokratischen Regierungsarbeit nicht teilnehmen kann, weil Verfassungsfeinde von der großen Mehrheit der Parteien der Mitte nicht als Partner im inhaltlichen Geschäft gesehen werden.
Herr Koch, ich danke Ihnen sehr für diese Einschätzung und wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag.
Alles Gute für Sie.
I have four words for you. I love this company. Yeah!
Steve Ballmer, legendärer Microsoft-Chef, inszenierte Firmen-Events als Momente wilder Ekstase. Die Angestellten jubelten mit. Der Mann wusste, was heute gilt, als mehr zuvor. Unternehmer brauchen nicht nur Businesspläne, Stammkunden, Marketing. Sie brauchen Zuversicht, gerade in schwierigen Zeiten. Darum steht unser MyWay-Strategiegipfel der Familienunternehmen unter dem Motto »Doing Business in a World in Disorder«. Am 24. und 25. September treffen sich Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft im Berliner Westhafen. Sie hören interessante Keynotes von hochkarätigen Speakern wie Christian Hecker von Trade Republic, Verena Pauster vom Startup-Verband, Alexandre de Rothschild von Rothschild & Co. und. Sie lernen von den Besten in den Masterclasses und können sich mit anderen Unternehmern austauschen. Es erwartet Sie Live-Unterhaltung und die Verleihung des Pioneer Awards für herausragende unternehmerische Leistungen. Bewerben Sie sich mit Ihrer Firma. Und das alles passiert auf der MyWay. Nur noch bis morgen gibt es die Early Bird Tickets. Den Link finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist die mögliche Großinvestition von IBM in den USA in aller Munde. Unsere Frau vor Ort, Anne Schwedt, hat natürlich alle Details für uns. Also schalten wir nach New York und wünschen dir, liebe Anne, einen wunderbaren guten Morgen.
Guten Morgen, Dagmar. Ja, IBM hat angekündigt, in den nächsten 5 Jahren 150 Milliarden Dollar in den USA zu investieren, darunter über 30 Milliarden Dollar für die Förderung der amerikanischen Herstellung von Quantencomputern. Von der Geschäftsführung heißt es, man sei seit der Gründung vor 114 Jahren auf Arbeitsplätze und Produktion in den USA fokussiert und wolle damit die globale Führungsposition im Computing- und KI-Bereich sichern. Die Ankündigung fällt jetzt natürlich in die Zeit, in der Trump diese weltweiten Zölle angekündigt hat, um die US-Produktion zu stärken. IBM sagte, die Investitionen würden die technologische Führung der USA stärken und die Wirtschaft ankurbeln. Der Chip-Konkurrent Nvidia kündigte ja schon bereits vorher an, in den nächsten 4 Jahren KI-Supercomputer im Wert von 500 Milliarden Dollar in den USA zu produzieren. Die Anleger waren ganz happy. Die Aktie von IBM stieg nach der Ankündigung um 1,6%.
Und Anne, dann sag uns noch, wie ist die Wall Street in dieser Woche gestartet?
Echt gut, Dagmar. Der S&P 500 konnte um 0,1% zulegen und schloss damit den 5. Tag in Folge im Plus. Beim Dow Jones gab es einen Plus von 0,3%. An der Nasdaq ging es leicht nach unten um 0,1%. 4 der Magnificent 7 Aktien, nämlich Amazon, Apple, Meta und Microsoft, gerieten vor den Quartalszahlen diese Woche kurzzeitig unter Druck, erholten sich aber teilweise wieder. Die aktuellen Quartalsberichte zeigen insgesamt eher gemischte Ergebnisse. 73% der Unternehmen übertrafen die Erwartungen, leicht unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 77%. Die Erwartungen für das zweite Quartal und das Gesamtjahr wurden aber wegen der Trump-Zölle und unsicherer Unternehmensprognosen gesenkt. Die Handelsgespräche bleiben auch weiter unklar. Was China betrifft, heißt es von der US-Regierung, China müsse die Eskalation beenden. Es gäbe aber Fortschritte bei dem Abkommen mit zum Beispiel Indien. Jetzt schauen die Anleger ganz gespannt, was die weitere Entwicklung in dieser Woche noch bringt mit neuen Wirtschaftsdaten und noch weiteren Quartalsbilanzen.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass nicht alle Wege nach Rom, sondern nach Hause führen. Zumindest scheint diese Regel für die tierischen Begleiter des Menschen zu gelten. Immer wieder verschwinden Hunde und Katzen, sobald ihre Besitzer den Wohnort wechseln oder ihre vierbeinigen Weggefährten mit auf Reisen nehmen. Man sucht sie, ruft nach ihnen, stellt das Lieblingsfutter vor die Tür und wartet. Im schlimmsten Fall vergeblich. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, auch wenn es manchmal tausende Kilometer Strecke oder hunderte Tage warten braucht, bis die haarigen Mitbewohner wieder vor der Tür stehen oder von Suchtrupps gefunden werden. Da ist beispielsweise Howie, eine Perserkatze aus Australien, die 1000 Kilometer durch das australische Outback tigerte, um nach einem temporären Umzug nach Hause zu gelangen. Oder Bobby, ein englischer Schäferhund, der im Urlaub verschwand und 6 Monate später und rund 4100 Kilometer weiter plötzlich vor dem neuen Haus seiner Besitzer auftauchte. Oder hier der jüngste Fall von den Besitzern der Zwergdackeldame Valerie. Die Familie suchte über ein Jahr gemeinsam mit einer Hilfsorganisation nach der Hündin. Nach sage und schreibe 529 Tagen tauchte Valerie, die 2023 bei einem Urlaub auf der australischen Insel Kangaroo Island abhanden gekommen war, wieder auf. Große Gebiete der über 4400 Quadratkilometer umfassenden Insel sind kaum erschlossen. Etwa ein Drittel der Fläche besteht aus Nationalparks und Naturschutzgebieten. Über Monate hinweg stellten Helfer Futterfallen auf, installierten Wildkameras, investierten mehr als 1000 Arbeitsstunden in die Suche nach Valerie und legten rund 5000 Kilometer Fahrtstrecke zurück. Die Hartnäckigkeit der Helfer hat sich ausgezahlt. Das Tier ging in die Falle. Die Dackeldame, die laut ihrer Besitzer nie ein Draußenhund gewesen sei, kann die Wildnis wieder gegen den flauschigen Hundekorb tauschen. Respekt! 529 Tage hat sie in der Wildnis und der Hitze ausgehalten, umgeben von gefährlichen Schlangen und anderem Getier. Valerie, der Chuck Norris unter den Zwergdackeln. Welcome back home!
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass bei Alfred Hitchcock, der die Filmwelt mit seinen Horrorstreifen revolutionierte, Genie und Wahnsinn nah beieinander lagen. Heute vor 45 Jahren ist Hitchcock, der Meister des Suspense, gestorben. Über 50 Kinofilme brachte der in London geborene Regisseur auf die Leinwand. Viele gelten bis heute als Klassiker der Filmgeschichte. Darunter der Thriller Psycho mit der legendären Meuchelszene unter der Dusche und dem vielleicht berühmtesten Musikthema der Filmgeschichte. und der als Meisterwerk des Grauens angepriesene Horrorfilm Die Vögel.
Warum tun die Vögel das? Sie sind die Ursache für das Unheil. Sie alleine sind schuld. Sie sind böse!
Oder auch der Film Vertigo, in dem das Empfinden des Schwankens, das Gefühl, sich nicht im Raum bewegen zu können, in einer Tragödie endet.
Vertigo, a feeling of dizziness, a swimming in the head, as created by Alfred Hitchcock in the story that gives new meaning to the word suspense.
Hitchcocks Filme sind düster und lassen selbst hartgesottenen Horrorfilmfans die Haare zu Berge stehen. Was nicht alle wissen, der Meister des Horrors hatte selbst große Angst. Er litt unter einer ungewöhnlichen Phobie, einer Eierphobie. In einem Interview erzählte Hitchcock, dass ihm dieses runde Ding ohne Löcher Angst mache. Insbesondere das Eigelb sorgte bei ihm für Gänsehaut. Trotz oder besser wegen seiner Eierangst, die in der Wissenschaft als Ovophobia bekannt ist, trat das Ei in mehreren seiner Werke auf, aber nur in besonders bedrohlichen Szenen. Ein weiterer Fakt, der erst nach Hitchcocks Tod einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, ist die bedrohliche Stimmung am Set, für die das Filmgenie selbst sorgte. Tippi Hedren, Hauptdarstellerin im Film Die Vögel, berichtete 30 Jahre nach dem Tod des Regisseurs, dass Hitchcock während der Dreharbeiten lebende Vögel an ihr befestigte, damit sie sich besser in die Rolle hineinversetzen konnte. Hitchcock hat einmal gesagt, man kann dem Zuschauer nur ein Gefühl vermitteln, wenn man es selbst fühlt. Beim Gruseln ist es eben wie in der Liebe. Am Ende geht es um
Feelings for my life, I feel it.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Again in my arms, feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I've never have you, again in my heart. I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you. Again in my life.